Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeit für Literatur. Zeit für Literatur ist ein Podcast, bei dem Autorinnen und Autoren nicht schreiben, sondern vorlesen. Und zwar aus ihren neuen Romanen und Büchern. Ich bin Julia Leube, produziert wird der Podcast vom Studio ZX. Kaum ein Mensch hat so viel Einfluss auf uns und unser Leben wie die eigene Mutter. Ob wir sie lieben oder hassen, ob wir uns über die Jahre entfremdet haben oder ob sie uns noch immer ganz nah ist. Kaum eine Beziehung ist prägender, aufreibender, intensiver und auch besetzter. Schauspielerin und Autorin Caroline Peters hat die Beziehung zu ihrer Mutter nun in ihrem ersten Roman verarbeitet. Ein anderes Leben ist soeben bei Rowohlt Berlin erschienen und wirft einen genauen Blick auf das Leben von Hannah. Einer Frau, die immer wieder mit den gängigen Konventionen brach, die ihren Platz suchte in der bürgerlichen Welt, die aneckte, sich dabei immer treu blieb und damit auch Menschen verletzte. Viele Jahre nach Hannas Tod blickt die jüngste Tochter zurück auf das Leben ihrer Mutter, auf die eigene Kindheit im Rheinland der 70er und 80er Jahre. Ein Leben zwischen Bürgerlichkeit und Bohem. Ein Leben mit Champagner am Sonntagmorgen im Bett, mit Besuchen nach der Schule in der Institutionsbibliothek, wo die Mutter arbeitete und mit verschüchterten Studenten flirtete, mit Pokern unterm Weihnachtsbaum oder abenteuerlichen Fahrten in der Ente. Ein buntes Leben, bis sich Hannah entscheidet, die Familie zu verlassen und ihr Leben allein von vorne zu beginnen. Ein Bruch, ein Skandal und doch auch irgendwo ein Befreiungsschlag. Mit großer Einfühlsamkeit und Leichtigkeit stellt Caroline Peters in ihrem autobiografisch inspirierten Roman die Fragen einer Tochter an die verstorbene Mutter und auch an sich selbst. Ein Buch über sich zurücknehmen, über soziale Konventionen und über Selbstverwirklichung. Darüber, was es für einen selbst und für andere bedeutet, eigene Wege zu gehen und auch, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Damals wie heute. Caroline Peters hat ein sehr persönliches Buch geschrieben, wie ich finde. Kraftvoll, humorvoll, hinreißend. Ich freue mich sehr, dass die Autorin heute bei mir zu Gast ist, um mit mir über ihr Debüt zu sprechen. Hallo liebe Caroline, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, Caroline, die erste Frage in unserem Podcast ist immer die gleiche. Magst du uns oder kannst du uns deinen Roman in nur einem einzigen Satz zusammenfassen?
Einem einzigen Satz. Ja, kann ich. Mit einem Zitat von meiner Mutter, und die hat es ganz sicher auch irgendwo geklaut, ich weiß aber nicht wo. Ich habe das noch nicht rausfinden können, ich bin nicht so gut im Recherchieren. Der Satz geht so: Was soll das schlechte Leben nützen?
Das klingt nach einem guten Satz.
Ich finde auch. Das ist ein gutes Motto und es passt auch ganz gut auf den gesamten Roman oder auf die Figur von der Hannah, die die ganze Zeit versucht, schlechten Lebenssituationen irgendwas zu trotzen, was anderes abzugewinnen, auszuweichen. Also sie hat 1000 Strategien, aber sie hat trotz vieler persönlicher Hindernisse im Leben und auch gesundheitlicher großer Probleme den dringenden Wunsch, es zu einem schönen, gelingenden Leben werden zu lassen. Hm. Oder nee, den dringenden Tatendrang, es zu sowas werden zu lassen.
Schön. Du hast ein Buch über deine Familie geschrieben, aber ich finde, du hast auch ein Zeitporträt geschrieben über das Leben in den 80ern, über die 70er, 80er und über eine Frau in dieser Zeit. Jetzt meine Frage, würdest du auch sagen, es ist ein feministisches Buch geworden?
Ja, manchmal denke ich, wenn man überhaupt ein Buch über eine Frau schreibt, ist das schon feministisch. Also einfach nur überhaupt, dass eine Frau im Zentrum steht und da hauptsächlich Frauen große, wichtige Charaktere haben. Aber bei mir geht's, also und so einen feministischen Ansatz habe ich wahrscheinlich sowieso in den meisten Dingen, die ich tue, mache, lese, anschaue. Mhm. Aber ich finde eigentlich manchmal das traurig, dass man das extra so machen muss, weil ich dann denke, Und was die Hannah in dem Buch macht, ist ja ihre Familie verlassen und dann alleine leben und eine Dichterin werden. Und meiner Meinung nach nicht, weil das klingt immer so nach so einer Befreiung und Aufbruch und ich habe mich jetzt emanzipiert und vorher war ich das nicht. Und ich denke mal, die war vorher schon total emanzipiert, aber der Druck des bürgerlichen Lebens, der lässt das nicht zu, dass ihr Mann das auch mitmacht. Und die würde viel lieber in der Familie wohnen bleiben und trotzdem Dichterin sein, als dass sie ausziehen würde, um allein zu sein. Es klingt immer so positiv, als hätte sich jemand seiner Fesseln entledigt und danach ist sie frei. Die ist danach nicht frei, die ist danach auch sehr einsam. Aber sie kann das machen, was sie machen wollte. Aber sie verzichtet auf was ganz Großes und das ist eigentlich nicht keine tolle Lösung. Zwischen zwei schlechten Lösungen konnte sie wählen. Und in dem Sinne ist es dann emanzipatorisch, aber in so einem... Aber Befreiung klingt für mich positiver als das, was sie erleben kann und worin sie wählen kann.
Dann ist jetzt meine Anschlussfrage ein bisschen fragwürdig, weil ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass Hannah eine Einzelkämpferin ist. Aber Kämpferin ist ja dann eigentlich auch kein schönes Wort für sie, oder?
Ja, würde ich auch für die gar nicht anwenden, weil das überhaupt nicht in ihrem Denken und ihrem Repertoire vorkommt, auch wenn sie Handlung vorkommt. Mhm. Die kämpft immer wieder ganz intensiv für Sachen, hat aber eigentlich gar nicht den Eindruck, weil sie eigentlich denkt, wieso? Ich kann doch einfach alles machen. Das muss mir doch eigentlich alles, das steht mir doch alles zu. Und dadurch eckt die immer wieder so an, weil ganz viele in ihrem Umfeld sich eben entschlossen haben, nicht zu denken, dass ihnen irgendwas zusteht. Und sie denkt eigentlich nur, warum soll mir weniger zustehen als den Männern? Und damit ist es dann schon so ein Akt und sowas Kämpferisches. Und einzeln gar nicht. Ich glaube, dass die lebt ja erst in ihrer Herkunftsfamilie, also mit ihrer Mutter und drei Geschwistern, die sind zusammen geflohen, die haben wahrscheinlich in einem Zimmer gewohnt jahrelang, das ist eine ganz enge Geschwisterschaft, in einer winzigen Flüchtlingswohnung dann weiter gewohnt und dann wird sie mit 20 schon wieder Mutter. Also wann war die überhaupt mal alleine? Ganz zum Schluss in ihrem Leben, so ab, würde sagen, Mitte, Ende 50. Also kann sie eigentlich keine Einzelkämpferin sein, weil sie eigentlich gar nichts anderes kennt, als in dieser Gruppe zu schwimmen.
Ganz anderes Bild, als man heute auch von einer Frau hat, oder?
Ja, also, aber ich, vielleicht, weil man auch nicht immer sich so genau überlegt, was die Umstände sind. Also bei mir ist es so losgegangen mit dem Überlegen, als ich irgendwann gelesen habe, dass 1977 abgeschafft wurde als Gesetzgebung in Deutschland, dass der Ehemann seiner Ehefrau unterschreibt, dass sie zur Arbeit gehen darf. Da war ich 6 Jahre alt. Ja. Da war ich schon in der Schule und mein ältester Bruder hatte schon Abitur. Mhm. Und das hat ja einen Einfluss auf die Beziehung von meinem Vater und meiner Mutter gehabt, den die sich nicht aussuchen konnten. Mhm. Aber der natürlich was macht. Und das, dann dachte ich, vielleicht muss man über all diese Sachen ganz anders nachdenken, weil die Fakten so viel irrer sind, als die Klischees, die wir daraus gemacht haben, dass vielleicht das andere Leben ist, das ich jetzt suche.
Ja, der Führerschein ist auch so ein Punkt, der relativ spät irgendwie ist. Ich habe leider kein Datum jetzt oder keine Jahreszahl im Kopf, aber Frauen durften sehr spät den Führerschein erst machen.
Ah, das wusste ich noch nicht mal. Ja. Und sowas vergisst man einfach, wenn man denkt, wir sind ja schon so emanzipiert, es ist ja alles so weit gediehen und
Ja. Jetzt hast du auch einen ganz besonderen Weg eingeschlagen. Du bist Schauspielerin, du bist eine sehr bekannte Schauspielerin, du hast etliche Preise gewonnen, du stehst auf ganz großen Bühnen. War deine Mutter ein Vorbild für dich?
Ah, das ist eine gute Frage. Da habe ich nämlich tatsächlich noch nie drüber nachgedacht. Also meine Mutter ist leider gestorben vor über 20 Jahren. Da waren alle diese Dinge, die mich jetzt als Schauspielerin ausmachen, die gab's da alle noch gar nicht. Also davon weiß die gar nichts. Aber die war auf jeden Fall eine große Inspiration, weil die so wahnsinnig begeistert war von allen literarischen, künstlerischen Themen. Mhm. Und das mit unglaublich viel Energie an uns Kinder weitergelassen hat. So beim Mittagessen und in den Ferien, in jedes Museum wird man reingeschoben, in jede Kirche und alles. Und wird immer mit Vorträgen und Büchern und Romanen begleitet. Und man ist ja als Kind undankbar und ist eigentlich immer nur trotzig und so weiter. Nein, ich will zu McDonald's und ich möchte ins Kino. Und das hat die überhaupt nicht beirrt. Also gegen andere Sachen war die sehr empfindlich in unseren Teenagerjahren, aber an dem Punkt war die vollkommen stoisch und hat einen überall mit hingeschleppt und alles immer an einen so rangeführt. Und das hat mich unglaublich mitgerissen tatsächlich. Und ich glaube, davon kommt auch ganz viel in meinem Leben und ein bisschen auch der Ansatz zu dem Buch, darüber zu schreiben, dass dass meine Mutter mir sehr viel mehr beigebracht hat als mein Vater, weil der natürlich gearbeitet hat 10 Stunden am Tag und wer immer da war, war sie.
Sie hat dir ein bisschen das Leben gezeigt.
Das künstlerische Leben oder künstlerische Produkte. Und dass das nichts ist, wo man irgendwie davor stehen muss und Hochkultur und Nicht-Hochkultur und U-Kultur und E-Kultur. Ich musste mir als Zehnjährige ein 12 Stunden langes Theaterstück von Robert Wilson angucken und solche Sachen, was absolut nicht kindgerecht ist, weil sie die ganze Kategorie nicht in Ordnung fand, kindgerecht. Also wir hatten, wieso? Dann verstehst du halt nichts. Irgendwann wirst du schon verstehen, aber dann kennst du es schon mal. Und wenn wir ins Museum gehen, musst du nicht wissen, was ein Impressionist ist und was ein Expressionist ist. Du guckst dir die Bilder an und irgendwann wirst du sie verstehen. Mhm. Und der Ansatz, der war irgendwie super für mich. Also mich hat der sehr beflügelt bis heute.
Das klingt auch total inspirierend. Und würdest du sagen, manchmal hilft es auch ein bisschen unkonventionelleres Leben zu leben oder aufzuwachsen, wenn man dann auch Richtung künstlerisches Leben sozusagen starten will oder in die Kunst?
Ja, vielleicht schon. Ich habe oft als ganz junge Schauspielerin habe ich oft Schauspielerkinder beneidet. Ich habe oft, lernt man die so kennen in der Schauspielschule oder früh im Engagement und die kommen dann aus so Familien, die schon der Vater, Großvater, Großmutter, irgendwer ist dann schon Schauspieler und die kennen sich da so aus und die laufen dann so durch so ein Theater wie durch so einen Ort, den sie total gut kennen. Mich hat das alles wahnsinnig eingeschüchtert am Anfang. Mir war alles fremd. Ich konnte nie irgendwelche Erwachsenen fragen, weil ich gar keine erwachsenen Schauspieler kannte. Und da ist vielleicht nicht in dem schauspielerischen Sinne, aber in diesem künstlerischen Sinne hat meine Mutter schon das Denken dafür freigemacht, dass man sich solche Berufe vorstellen kann. Und dass man sich vorstellen kann, dass das eine ernsthafte Sache ist, ein Buch zu schreiben und kein Käse. Und dass man ruhig mal 2 Wochen darüber nachdenken kann, ob das Gedicht richtig übersetzt ist oder nicht, dass das eine echte Arbeit ist und nicht lächerlich. Mhm. Das hat sie auf jeden Fall weitergegeben, ja.
Sehr schön. Du bist ja als Fernsehschauspielerin auch einem Millionenpublikum bekannt. Zum Beispiel die Serie Mord mit Aussicht ist, glaube ich, kennen sehr viele. Wie ist es jetzt für dich, mit so einer persönlichen Geschichte an den Start zu gehen, wollte ich schon sagen. Also wie fühlt sich das für dich an, sich auch ein bisschen nackig zu machen?
Also an den Start gehen kann man schon sagen, weil ich fühle mich wirklich wie am Start von einem neuen Berufsleben. So nackig mache ich mich damit aus meinem Gefühl heraus nicht. Das Ganze ist ja sehr stark an der Biografie oder den biografischen Daten meiner Mutter entlang geschrieben. Aber an mir und meinen Geschwistern und meiner Herkunftsfamilie tatsächlich nicht. Also wir sind nicht 3 Schwestern, es gibt keine 3 Väter, es gab keine 3 Ehen. Das ist alles erfunden und auch die Charaktere, also jeder, der in dem Charakter, der da als Ich-Erzählerin Vater erzählt wird, jeder, der meinen Vater da drin wiedererkennen kann, irrt sich. Das kann man einfach mal so sagen. Das sind wirklich andere Figuren. Ich fühle mich eher so nackig in dem Sinne, dass, also jetzt habe ich halt selber mal den Plot entworfen und kann man die Leute bei der Stange halten, schafft man das dann eine Spannung zu erzeugen oder verschiedene Gefühlslagen. Das macht ja sonst ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin für mich oder ein Theaterautor, eine Autorin oder Übersetzer, Übersetzerin und wie und jetzt bin ich halt für alles selber verantwortlich, aber auch an allem selber schuld. Das ist so ein bisschen neu.
Ja, aber du kannst auch alles selber entscheiden. Das ist ja eigentlich das Beste.
Ja, das fand ich auch. Das war irgendwie unheimlich coole Erfahrung bei dem Schreiben, weil doch Schriftsteller so oft, das hört man doch so oft so als Topos, so diese Einsamkeit des Schriftstellers, die Einsamkeit am Schreibtisch. Und die habe ich auch empfunden, aber ich fand die natürlich großartig, weil mein ganzes Berufsleben, wenn man Theater spielt oder dreht, man ist immer von zwischen 20 und 50 Personen umgeben, den gesamten Arbeitsprozess durch, jede Sekunde. Und auf der Bühne, du machst es immer nur mit den anderen zusammen. Man kann einfach nicht alleine, klar, man kann Solostück spielen, mache ich auch gerade. Da macht man es mit dem Publikum aber zusammen. Aber es ist immer eine soziale Skulptur irgendwie. Und so ein Buch ist ja nur in der Vorstellung eine soziale Skulptur, weil ich natürlich irgendwie antizipiere, dass es Leser geben wird und wie die wohl denken werden. Andererseits kann man das eben nicht antizipieren.
Aber entwickelst du deine Figur, die später auf der Bühne steht, nicht allein im stillen Kämmerchen auch?
Nee, irgendwie nicht. Also ich mache das tatsächlich überhaupt nicht. Ich finde, dass das immer nur aus dem Zusammenspiel entsteht und auch die also die Autoren, Regisseure, mit denen ich am meisten zusammengearbeitet habe, waren René Polish und Simon Stone. Da werden auch die Stücke bei den Proben geschrieben. Also auch die Ideen zu den Figuren entwickelt man immer aus diesem Gespräch. Mhm. Und man sitzt da zu 6, zu 8, zu 10. Also mit Simon haben wir mal, da haben wir 3 Wochen in so einem Raum gesessen und alle Stücke von Strindberg zusammengelesen und so wie so wie beim Matheunterricht so Gleichungen an die Wände gemalt, so welche Figuren könnte was wie sein, wer kann wen wann wie spielen. Aber da reden alle mit. Also das entwickelt, ich finde, das entwickelt man nicht allein. Und dann gibt es noch so einen letzten Rest bei so einer Premiere, wenn alle in ihren Rollen sind. Da kann man natürlich noch mal mit Adrenalin und allem, dann passieren noch mal Sachen, die sonst nicht passiert sind bei den Proben. Die kommen aus einem alleine heraus, aber die haben trotzdem Gegenüber. Und der muss auch damit klarkommen und darf einen da nicht drin beschneiden. Und man muss sich da gegenseitig im besten Falle unterstützen. Also das ist schon sehr, sehr gemeinschaftlich.
Hm. Wieso ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, um deine Mutter quasi in eine Romanfigur zu verwandeln?
Also die Idee gab es schon lange, weil meine Mutter, finde ich, so viel hergibt, weil die einfach so eine klasse Persönlichkeit hatte. Ich habe aber nie so entweder die Zeit nicht gehabt oder nicht die Nerven, sowas zu Ende zu bringen. Und jetzt kam durch die Pandemie, vor 4 Jahren habe ich das Projekt angefangen. Da war auf einmal sehr viel Zeit da, weil mein eigentliches Berufsleben eben komplett verschwunden war für eine ganze Weile. Und dann hatte ich, dadurch, dass ich dann den Verlag gefunden hatte, hatte ich dann auch die Konsequenz oder die Not der Konsequenz, ich musste das jetzt irgendwie auch zu Ende bringen, da hatte ich dann einen Vertrag unterschrieben und dann muss man das ja auch dann irgendwann abgeben.
Manchmal kann ein Druck auch ganz gut sein, ne?
Ja, also ich habe auch gedacht, wenn es dann nicht so Daten gäbe, also ich meine, man kann so ein Buch ja noch 10 Jahre lang weiterschreiben. Man würde jede Woche was finden, was einem überhaupt nicht gefällt und was man ganz dringend umändern muss. Also das war schon gut, dass man es irgendwann auch, dass ich es irgendwann einfach abgeben musste.
Mhm. Und was denkst du, was wird deine Mutter heute über das Buch sagen?
Also meine Mutter war literarisch wirklich sehr avanciert und auch sehr streng. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie einige sprachliche Stellen gut gefunden hätte und einige auch überhaupt nicht. Und dann kann ich mir vorstellen, dass sie so eine Mischung darin gesehen hätte aus, hat aber sehr viel mit mir zu tun, wieso schiebst du mich so ins Rampenlicht? Und das ist aber schön, dass ich im Rampenlicht stehe. Also so stelle ich es mir vor.
Und gibt es irgendeine Szene im Buch, die du vielleicht explizit nur für deine Mutter geschrieben hast oder ein bisschen, ich sag mal, ausgeschmückt nochmal und für sie mehr inszeniert hast?
Ja, gibt's viele, aber eine ganz besonders, das ist dieses sonntagsmorgens im Bett liegen und Champagner trinken und so übersetzen und in den Wörtern schwelgen, das hat sie nie in ihrem Leben gemacht. Also dafür war die viel zu bodenständig und bescheiden, um also die Idee überhaupt Champagner im Haus zu haben, das gab's bei meinen Eltern nicht. Da gab's zum Silvester 2 Flaschen Sekt. Mhm. So aber ich glaube, dass ihr das total viel Spaß gemacht hätte. dass ihr das unheimlich gut gefallen hätte. Und ich glaube auch, dass sie so wie in der Geschichte so sehr abwesend dann gewesen wäre und sehr mit sich und dass man als Kind da so eigentlich gestört hätte im Prinzip. Und damit man nicht stört, wird man halt in dieses literarische Denken von ihr integriert. Und damit man sich nicht ausgestoßen fühlt, bringt man sich auch selber ein und holt das Buch und liest dann auch mit, weil nur dann kann man mit ihr zusammen sein. Wenn man denkt, dass sie sich auf das Kind einstellt, ist man halt verloren.
Ich merke schon, du hattest sehr viel Spaß beim Schreiben und auch ein bisschen beim Geschichten erfinden und
Doch, so beim Erfinden, ja. Das hat irgendwie zum Teil wirklich Spaß gemacht. Ich fand irgendwie, die größte Herausforderung war wirklich Struktur und das Ganze in so einen Ablauf zu bringen. Aber diese kleinen Geschichten ausdenken, das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, weil ich dann irgendwie mal von irgendeiner originalen Erinnerung, ne, ist ja total einfach, sich sein Elternhaus vorzustellen, wo die Zimmer waren, wie die Türklinken ausgesehen haben, wie der Teppichboden ausgesehen hat. Wie es gerochen hat, sowas, mhm. Genau. Aber wie die eigentlichen Situationen waren, weiß man eben nicht mehr. Das ist dann eben doch viel zu lange her. Und da habe ich dann gedacht, ah, das ist doch gut, dann mit so einem erwachsenen Faktencheckblick so da drauf zu gucken und denken, aha, also wenn meine Einschulung 1977 war und die dann diesen Schein unterschrieben hat und dann einen Führerschein hatte, dann könnte das für sie das und das bedeutet haben. Mhm. Das war so eine Mischung aus blanker Lüge und beinharter detektivischer Recherche an den Fakten.
Sehr schön. Wolltest du mit deinem ersten Buch deinen zukünftigen LeserInnen auch was mitgeben?
Ja, mitgeben nicht so im Sinne von ich weiß mehr als ihr oder ich weiß was besser, sondern eher wie so die Gemeinde vergrößern. Also ich habe ganz oft in den letzten Jahren mit Gleichaltrigen über die Eltern gesprochen. Die meisten Gleichaltrigen von mir haben aber jüngere Eltern als ich. Meine Eltern waren relativ alt, als ich geboren wurde. Also haben nicht so viele Eltern, die so richtige Kriegskinder noch sind. Aber was ich oft in den Geschichten, die wir jetzt so besprechen, raushöre, ist so eine gewisse, also Verwahrlosung ist ein viel zu krasses Wort dafür, aber so eine Distanz und dass man nicht so viel miteinander zu tun hat und dass man als Kind und Jugendlicher wahnsinnig oft alleine war und sich um seinen eigenen Kram gekümmert hat und dass es so auch als man 6, 7 Jahre alt war, so Ansagen gab wie ihr seid, wenn die Sonne untergeht, wieder im Haus. Und den Rest wussten die Eltern nicht. Und man hat das auch nicht erzählt und die haben es auch nicht abgefragt. Und das ist merkwürdig. Also in der heutigen Zeit würde das Jugendamt kommen und in den Gefühlen hat es auch was ausgelöst. Und über diese Dinge kann man auf einmal reden. Und so war für mich das Buch eher ein bisschen gemeint, dass man die Gruppe, in der man sich selber als Individuum immer sieht, und das ist mein persönliches Schicksal, meine persönliche Geschichte, dass man denkt, nee, ich glaube, die Gruppe ist ganz schön groß. Das ist nicht so individuell, wie ich denke. Und das fände ich ganz schön, wenn es so mehrere gibt, die dann auch sagen, ah ja, das kann ich mich total wieder drin finden, aber mir fehlen die eigenen Worte dafür und jetzt ist es mal auf den Punkt gebracht für mich. So.
Ja, ich bin mir sicher, da gibt es die einen oder anderen, die genauso denken.
Das wäre schön.
Wollen wir reinschauen ins Buch? Willst du uns was vorlesen?
Ja, ich habe mich darauf vorbereitet, etwas vorzulesen.
Was hättest, also wollen wir kurz über die Stelle sprechen, ja, die du uns gleich vorlesen wirst. Wohin nimmst du uns mit im Buch?
Also ich nehme uns bis ganz weit nach hinten, wo es eigentlich nur noch die Hannah, die Hauptfigur, gibt und ihre Tochter. Die anderen Familienmitglieder sind jetzt nicht so beteiligt. Und die Tochter, die Ich-Erzählerin, ist schon erwachsen. Und die Hanna ist nicht mehr jung und wird sehr krank. Und die kann das nicht einsehen und nicht zugeben. Und die Tochter ist immer noch so nah an der Mutter dran, dass sie immer nur der Story folgt, die die Mutter erzählt und selber das nicht richtig beobachten kann, was der Mutter passiert. Und das habe ich versucht einzufangen. Jahre später, als in einigen Regalen der Stadt Hannas Bücher standen, als ihre Töchter längst ihre eigenen Wohnungen und Laura und Lotta ihre eigenen Familien hatten, suchte Hanna eines Abends in ihren Schränken nach Kerzen. Sie war lange unterwegs gewesen, von einem Auftritt zum anderen. Nun war sie endlich zu Hause angekommen und es war ihr zu dunkel. Sie fand Teelichter und Reste von Weihnachtskerzen in dem verschlossenen Fach neben ihren Büchern und stellte sie überall in der Wohnung auf. Dann ging sie raus, um an allen Türen im Haus zu klingeln und unter den Nachbarn eine Umfrage zu beginnen. Sind Sie zufrieden oder eher unzufrieden mit der Qualität des Müllraumes? Finden Sie den Fahrradraum auch zu klein? Wie bewerten Sie das Rolltor? Geht es nicht zu schnell wieder zu, wenn man versucht, mit dem Auto rauszufahren? Soll ich Ihnen Ihr Bücherregal neu sortieren? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gern möchten Sie von jemandem das Mittagessen gekocht bekommen? Im selben Moment stand ich an der Wohnungstür meiner WG und konnte nicht öffnen. Ein Mitbewohner hatte von innen den Schlüssel stecken gelassen und niemand reagierte auf mein Klingeln. Zu Boff konnte ich nicht ausweichen, er wohnte zu dieser Zeit bereits in Berlin. Meine besten Freundinnen waren noch auf der Party, die ich gerade verlassen hatte und zu der ich auf keinen Fall zurück wollte. Also ging ich zu Hannas Wohnung, zu der ich einen Schlüssel besaß, und kam morgens um 5 an. Die Wohnungstür stand offen und Hanna war nicht da. Alles war voller brennender Kerzen. Ich stand schockiert mitten im Raum und fing an, die Kerzen zu löschen. Da kam sie, gestützt auf einen studentischen Nachbarn, herein. Sie erzählte lang und fröhlich, dass sie gerade durchs Haus gegangen sei und an jeder Tür geklingelt habe, um die Nachbarn zu fragen, warum es so dunkel sei. »Wie haben die Nachbarn reagiert?«, fragte ich verstört. »Unten im ersten Stock war dieser reizende junge Mann«, sagte Hanna. »Er findet auch, dass es überall zu dunkel ist. Er hat mich gefragt, wo ich wohne, und ich habe gesagt, ich weiß nicht mehr, aber ich habe die Tür offen gelassen, damit ich den Schlüssel nicht mitnehmen muss.
Das ist ja leicht zu finden, hat er gesagt. Wie viele Türen werden um diese Zeit offen stehen, nicht wahr?
Hier haben lauter Kerzen gebrannt, Mama.
Ja, Gott sei Dank, was? Endlich heller. Ich dachte, du freust dich über das Licht.
Der junge Nachbar verabschiedete sich lachend. Er kam anscheinend auch gerade von einer Party nach Hause und war zu stoned, um an der Situation etwas Ungewöhnliches zu entdecken.
Und jetzt, willst du jetzt schlafen? Fragte ich Hannah.
Nein, natürlich nicht. Wer will denn schlafen? Ich sehe nur schlecht, wenn es so dunkel ist.
Hannah war stolz auf ihre guten Augen gewesen. Immer. Ein Beweis dafür war ihre Treffsicherheit. Auf einem Schützenfest in Alsfeld war sie Schützenkönigin geworden. Wir haben die Geschichte zu oft gehört, um nachzufragen, wie jemand Schützenkönigin werden kann, der grundsätzlich nicht in Vereine eintritt. Wir fragten nie, mit welcher Waffe wo geübt worden war. Warum die Alsfelder Gesellschaft, die sich sonst gegen die Flüchtlinge, die Ankömmlinge aus dem tiefen Osten, verwahrte, bei Hannah eine Ausnahme gemacht und ihr im Schützenverein ohne Mitgliedschaft erlaubt hatte, am Wettschießen teilzunehmen. Dass wir die ehemalige Schützenkönigin kein einziges Mal in unserem Leben haben schießen sehen, hat uns nie gewundert. Die Geschichte von der Schützenkönigin stand im Buch Hannah und wir glaubten an sie.
Vielleicht hat sie wirklich niemals geschossen. Aber sie konnte gut davon erzählen. Und ist es dann weniger wahr?
Selbstbewusstsein gehört beim Schießen unbedingt dazu, hatte Hannah gesagt. Du kannst niemals alles genau sehen und sekundenschnell berechnen. Du musst daran glauben, dass du todsicher treffen wirst.
Wir Töchter und Boff schossen auf jedem Jahrmarkt. Hannah stand als Einzige daneben und machte nicht mit.
Ich will euch Kinder nicht die Laune verderben mit meiner Treffsicherheit. Der Wettbewerb wäre nicht fair.
Wir bettelten oft, dass sie uns ihre Künste vorführt, dass sie uns einen riesigen Bären schießt.
Wir versprachen hinterher nicht zu streiten, wer den Bären bekommt. Doch Hannah ist nicht einmal schwach geworden.
Du siehst nicht schlecht. Es ist auch nicht dunkel. Es ist früher Morgen und wir gehen jetzt schlafen, sagte ich, nachdem die Tür geschlossen und die Kerzen endlich gelöscht waren.
Hannah ließ sich erstaunlich widerspruchsfrei ins Bett bringen. Ich legte mich in der Wohnküche aufs Sofa und dachte darüber nach, was passiert war. Sollte ich Hannah zum Arzt bringen? Aber zu welchem? Was genau war ihr Symptom? Nächtliche Ruhestörung?
Am Vormittag sah ich, dass ihre Füße geschwollen waren. Ich schob sie in die Straßenbahn und brachte sie zu ihrem Internisten. Geschwollene Füße waren etwas, das man sehen und behandeln konnte. Ich wusste, sie würde nicht alleine hingehen, also begleitete ich sie. Es kam kein Widerstand von ihr. Irgendetwas an unserer Begegnung in der Nacht zuvor hatte auch Hannah zugesetzt.
Ihre Stimmung blieb dennoch weiter aufgekratzt und munter. Keine Silbe zu mir über irgendwelche Bedenken zu ihrer Gesundheit. Sie war die Beste, die Stärkste, die Größte und wir Töchter waren alberne Angsthasen.
Mit Hannah zum Arzt zu gehen bedeutete so viel wie mit Hannah im Vaudeville aufzutreten. Jeder Stand-up-Comedian hätte eine Lehrstunde nehmen können. Sie konnte ihre Schuhe nicht anziehen, weil ihre Knöchel so dick wie bei einem Elefanten waren. Sie trug deswegen die Badelatschen, die ich ihr hingestellt hatte. Badelatschen, an einem Tag im November. Und in der Praxis überzeugte sie den Arzt davon, ihre Füße seien völlig normal, die anderen Schuhe seien nur beim Schuster. Mein Protest wurde von ihrem ungeheuren Charme und ihrer Energie ausgehöhlt.
Ich habe die ganze Nacht getanzt heute, deswegen sind meine Füße vielleicht ein bisschen platt getreten oder haben eine Blase, mehr nicht, aber die sind doch nicht dick. Finden Sie die dick? Meine Füße sind doch nicht dick, die sind doch nicht geschwollen. Meine Tochter ist bloß eifersüchtig, Sie kennen doch diese jungen Leute. Wenn die Eltern mal über 40 sind, dann sollen sie am besten um 5 Uhr schlafen gehen und Essen auf Rädern bestellen.
Nein, wir haben eine reizende Hausgemeinschaft und wir feiern eben gern zusammen. Alles Studenten bei uns im Haus und da tanzen wir viel, Polka, andere Sachen, wir trinken gern Wodka, wissen Sie?
Der Arzt nickte verständnisvoll und schrieb ein Rezept. Nehmen Sie ein paar Vitamine, jetzt in der dunklen Jahreszeit kann man sich ruhig ein bisschen aufpäppeln.
Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Wie konnte dieser promovierte Mann und strenge Vertreter der Schulmedizin ihr diese Geschichte abkaufen? Warum widersprach ich nicht? Ich war ja dabei gewesen. Ich wusste ganz genau, dass niemand getanzt hatte, dass die Wohnung leicht hätte abbrennen können und dass Wasser in den Füßen nicht gesund ist und auch nicht vom Tanzen kommt.
Wir gingen wieder nach Hause. Der Arzt hatte mir beruhigend auf die Schulter geklopft zum Abschied. Es ist nett, dass Sie Ihrer Mutter helfen wollen, aber es geht ihr gut, Sie sehen es ja.
2 Tage später hatte sie eine Lungenembolie und musste vom Notarzt abgeholt werden. Es war Mittwochabend.
Nach wie vor verbrachten wir alle paar Monate zusammen einen Pharma-Malin-Abend, schon lange ohne Diät und nur selten mit den Schwestern. Ich hatte neben ihr gesessen, als sie vom Stuhl kippte, eine Gabel mit einem Heringshappen in der Hand. Wasser in den Füßen. Na, da ist aber klar, dass die Lunge ein Problem hat oder das Herz. Wieso hat das niemand behandelt? Fragte mich die Notärztin und ich fing an zu weinen. Aber sehr leise. Hanna mochte es nicht, wenn andere weinten. »Lache, Bajazzo, lache!« krächzte sie unter ihrer Sauerstoffmaske. Einer ihrer Lieblingssatzbausteine. »Lache, Bajazzo«, sagte sie, wenn sie wusste, es ging ihr nicht gut, aber niemand würde ihr zuhören, niemand würde es ihr glauben. Sie lachte, dann merkte es keiner, nicht einmal sie selbst. Hanna blieb 2 Wochen im Krankenhaus, dann war die Krankheit überstanden. In diesen 2 Wochen sammelte ich alle Kerzen und Streichhölzer in ihrer Wohnung ein und versteckte sie in der hintersten Ecke von Hannas Vorratsraum. »Sie kann die Kerzen im Kabuff doch finden«, hatte Lotta am Telefon gesagt. »Hanna nicht«, sagte ich. Und es stimmte. Hanna konnte wirklich viel, doch finden konnte sie nicht. Was nicht da war, wo es hingehörte, wurde gelöscht auf ihrer inneren Landkarte von Dingen, Büchern und Gefühlen. Ich räumte das verschlossene Regal neben den Büchern aus, aber ich fand Kerzen hinter den Vorräten in der Küche, auf dem Schrank im Schlafzimmer, im Schuhregal, im Badezimmerschrank. Vielleicht hatte sie nicht das erste Mal ein Kerzenmeer aufgestellt. Vielleicht hatte ich es nur das erste Mal gesehen. Lange nach ihrer Operation wird mich eine umsichtige Krankenschwester in der Reha-Klinik aufklären, dass eine Raumforderung im Kopf zunächst den Raum verdrängt und dann, wie im Falle meiner Mutter, die Sicht verengt. Eine Raumforderung kann zu einem Tunnelblick führen und rechts und links vom Tunnel kann nur Dunkelheit wahrgenommen werden. Viele Patienten haben die Hoffnung, ihnen mit mehr Licht etwas erhellen zu können. Sie tasten herum auf dem schwierigen Pfad von ihrem Inneren zum Äußeren und zurück. Die Kerzen halfen Hanna, mit ihren seltsamen Zuständen und deren Auswirkungen klarzukommen. Die Töchter anzurufen und davon zu berichten, war für sie keine Option. Jammern oder Angst haben oder krank sein, keine Option. Sie ist die Mutter und 3-mal geschieden. Sie zündet lieber ihre eigene Wohnung an, als sich von einer Tochter helfen zu lassen. Ist am Ende auch die bessere Geschichte. Elefantenfüße und Herzprobleme, wer will denn das hören? Wodka und Tanzen mit den Nachbarn, schon besser. In Flammen aufgehen wegen Poesie und Wahnsinn, fantastisch. Das ist Stoff. Das kann man erzählen. Erzählen kommt vor Gesundheit. Ein paar Wochen, nachdem sie aus dem Krankenhaus zurück war, sah ich zu, wie sie versuchte, ihre Schnürstiefel anzuziehen und die Schnüre nicht erkannte. Diesmal brachte ich sie zum Psychiater. Er hörte sich ihre Geschichte in aller Ruhe an. Mein Mann war in Moskau zu einem Symposium über Aufbau und Architektur eingeladen. Die Russen haben Kaviarschalen so groß wie Gänsebräter auf den Tisch gestellt. Mit Esslöffeln hat man sich daraus bedient. Dazu hatte jeder eine Flasche Wodka neben sich und reihum wurde ein Trinkspruch gesagt. Nicht Prost und fertig, nein, nein, es musste schon etwas Literarisches sein. Ich habe Dichtung rezitiert, du Freundchen nah und Nüsschenknack. Die russischen Architekten waren außer sich und haben mich auf den Tisch gehoben. Ich habe getanzt und mein Glas hinter mir an die Wand geworfen. Vom zweiten Teil der Geschichte glaube ich jedes Wort. Ich bin sicher, sie hat damals die russischen Architekten begeistert und Boff wurde unsichtbar neben ihr. Er war kein unauffälliger, leicht zu übersehender Mann. Doch wenn seine Frau auf dem Tisch tanzte, mit den Füßen oder nur mit den Worten und Blicken, das machte bei ihr keinen Unterschied, verschwand er daneben. Der Psychiater lachte wohlwollend und reichte mir ein Rezept für ein Beruhigungsmittel. »Nehmen Sie alle paar Tage eine.« »Wir sind nicht wegen mir hier«, sagte ich schwach. »Kein Problem«, sagte der Psychiater lächelnd und schob uns aus der Praxis. »Ich hab's dir doch gesagt, Lauretta«, triumphierte Hanna im Treppenhaus. »Das war das Neueste. Ich war seit dem Vortag Lauretta. Wahrscheinlich wollte sie mich ärgern, indem sie mich mit einem neuen Spitznamen für meine Schwester Laura bedachte, aber so etwas perlte seit Jahren an mir ab. Ich hab's dir doch gesagt, Laurettalein. Du machst dir ganz komische Gedanken und Sorgen und ich weiß gar nicht, worüber.« Wir gingen eine Lampe kaufen. Ich hatte akzeptiert, dass es ihr insgesamt zu dunkel war. Den Blick durch den Tunnel, von dem sie laufend sprach, hielt ich zu diesem Zeitpunkt für ein Wortgemälde. Später wusste ich, sie hat akkurat ihren Zustand beschrieben. Jahre später, wenn ich nachts wach herumlag, ein Kobold tonnenschwer auf meinen Brustkorb drückte und ich zum Smartphone griff und ihre Zustände googelte. all die Zustände, die die Tochter den Ärzten nicht hatte darstellen können. Ärzte tun sich anscheinend schwer damit, Symptome zu erkennen, und Töchter tun sich schwer damit, sich gegen den Schwall von Geschichten ein Dammwerk zu bauen. Es war nicht Hannas Schuld. Sie hatte zu viel Scham und Energie. Am folgenden Mittwoch fuhr ich sie mit ihrem Golf in die Nervenklinik. Hier halfen die Geschichten nicht, sie wurde da behalten. Hier wurde Hanna nach ihrem Serotoninspiegel beurteilt und nicht nach Scham. Die Ärztin sagte, sie würden Hanna wieder richtig einstellen.
Sie hörten einen Auszug aus »Ein anderes Leben«, dem Buch der Autorin und Schauspielerin Caroline Peters. Der Roman ist bei Rowohlt Berlin erschienen und das Buch ist jetzt im Buchhandel ihres Vertrauens und natürlich auch überall online erhältlich. Liebe Caroline, schön, dass du heute Abend da warst.
Ja, finde ich auch, und vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Das war eine neue Folge Zeit für Literatur, der Vorlesepodcast produziert vom Studio ZX. Ich bin Julia Leubel, schön, dass Sie sich heute Zeit für Literatur genommen haben und bis zum nächsten Mal.